Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Hebräer 12, und zwar Vers 12 und 13. Hebräer 12, Abvers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Und machet gerade Bahn für eure Füße, auf dass nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Soweit Gottes Wort. In den vorangegangenen Versen dieses Kapitels hatte sich der Briefschreiber eingehend mit den Erziehungswegen Gottes befasst. Wie vielseitig wichtig demzufolge auch die Züchtigung des Herrn für uns ist. Aber auch, was wir dann wären, wenn Gott an uns keine Zucht anwenden würde. Eine furchtbare Sache. Gerade darum, weil wir Söhne sind, handelt er in Zucht gegen uns. Niemals kämen wir dann in diesen, wie es in Vers 11 heißt, in die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Um diese Frucht, von der hier geredet wird, eigentlich besser oder inniger oder tiefer in den Besitz zu bringen, was ja Gottes Absicht ist, ermuntert hier der Apostel die Hebräer in Vers 12, die erschlafften Hände wieder aufzurichten. Ich kann nur dann aufrichten, wenn sie zuvor erschlafft waren. Auch das sind letztlich und in der letzten Konsequenz segnende Wege Gottes, um die Frucht zu empfangen, um die es ja geht, sobald schlaffe Hände wieder emporgerichtet werden. Dabei wird nicht angesprochen, ob diese erschlafften Hände, mit denen wir hier zu tun haben, durch mich selbst oder auch an anderen aufgerichtet werden sollen. Und wenn die Hebräer, mit denen wir ja hier zu tun haben, bezüglich ihrer furchtbaren Verfolgungen, in denen sie waren, die Absichten Gottes nicht verstanden, wie auch kleine Kinder die Erziehungswege der Eltern nicht verstehen mögen, eines aber sollten sie wissen, dass alles, was durch ihres Gottes und ihres Vaters Zulassung über sie kam, ihnen nützlich und zugleich heilsam sein müsste. Und das redet Gott nicht allein zu den Hebräern und zu kleinen Kindern, sondern auch zu den Kindern Gottes. Darum haben wir vom Grundsatz her zu den Führungen des Herrn zunächst ein volles Ja zu haben. Und Gott möge geben, dass wir jedwede Rebellion als eine gottfeindliche Sache an uns und in uns sehen. Die Trübsale, durch welche die Hebräer gingen, sollten nach Gottes Liebe und nach Gottes Weisheit ihnen dazu dienen, seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden. Das war die Absicht Gottes. Darum lässt er die Dinge zu. Und deshalb sagt der Apostel, richtet auf! Es ist bald eine Befehlsausgabe. Richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Die Frage ist, ob wir das auch tun. Das Wort Gottes nützt uns überhaupt nichts, wenn wir nicht daran glauben, und Glauben ist ja nie passiv, sondern immer aktiv, also tun. Die Aufforderung richtet auf, ist zuerst an den Betreffenden, an den Einzelnen geschrieben. Niemals kann dieses Wort Gottes so verstanden werden, indem andere Schuld hätten, wenn ich meine eigenen Hände noch nicht wieder aufgerichtet habe. Das gibt's nicht. Wenn wir erschlaffen, dann haben wir Fehler begangen und dann haben wir wieder aufzurichten. Und das fängt an uns zuerst an. Aber ich sollte mir nicht erdreisten, den Mut zu haben, die Aufrichtung an anderen zu vollziehen, während ich selbst in der Passivität lebe und erschlaffte Hände habe. Also die Verantwortung in dieser Aussage von Hebräer 12, Vers 12 gilt zuerst dem Einzelnen. Die Welt, die da verloren ist, die mag in Leiden und in Trübsalen verzagen. Das steht ihnen auch zu. Aber die Kinder des Lichts sollten es nicht, weil es ihnen nicht zusteht. Und doch, wie leicht sind wir entmutigt. Wie schnell geht es? Entgegen unserem Vorsatz, unserem Wollen, unserem Willen. Wenn unser Herr nur mal seine Rute gebraucht, um Zucht zu üben, dann sind wir schon entmutigt. Dann fangen wir an zu resignieren und zu schimpfen. Das sind Kinder Gottes, wie es nicht sein sollte. Wenn Gott seine Rute gebraucht und ernste Erziehungswege mit uns geht, dann haben wir kein Ja zu den Wegen Gottes. Wir haben aber sehr schnell ein Ja zu Satans Wegen. Da haben wir viel schneller ein Ja, weil diese seine Wege in der Passivität verlaufen. Haben wir schnell ein Ja, das liegt ja unserem Fleisch, nichts zu machen. Aber die Veränderung durch das Evangelium der frohen Botschaft liegt allein in der Aktivität, nämlich Jesu Wort aufzunehmen und zu befolgen. Wenn ein Verlorener passiv ist, dann geht der nicht verloren, sondern er bleibt verloren. Also nur durch Aktivität zu ewigem Leben. Das ist unsere Bekehrung. Wir müssten nur sagen, haben wir denn überhaupt Grund dazu, wenn Gott in seinem Wort sagt, dass wir nicht gering achten sollen, seine Züchtigungen, dann mutlos zu werden? Wissen wir denn überhaupt nicht, dass unser Weg Gott gewollt, wie die Schrift sagt, durch viel Trübsal zur Herrlichkeit geht? Das sagt das Wort Gottes, das lesen wir. Und leben im extremen Fall dagegen. Wir lehnen uns ja auf, wenn es geschieht. Und dabei ist nichts so heilsam als die Züchtigung des Herrn. Der Herr Jesus ist es, der viel schneller mit den Einzelnen zurechtkommt, als wir in unserer ganzen Seelsorge. Warum? Wenn man schon auf den lebendigen Gott nicht vertraut, dann noch viel weniger auf uns, das ist richtig. Wenn wir an der Hand des Herrn Führungen erleben, begegnet uns etwa da etwas Fremdes? Wie? An der Hand des Herrn etwas Fremdes? Haben wir denn vergessen, dass auch in Trübsalzeiten die allmächtigen Hände dessen, der Himmel und Erde erschaffen hat, über uns sind, dieser lebendige Gott, der jeden Einzelnen der Seinen inniglich liebt, haben wir das vergessen. Und warum vergessen wir's? Weil wir nicht in seiner Liebe ruhen und wandeln. Wir wandeln in tausend anderen Dingen, im Götzendienst, in diesem Verfluchten unserer Gedanken. Das lieben wir mehr als das Wort des Herrn und seine Wege. Ich darf sagen, wir haben keine Ursachen, keinerlei Ursache, unsere Hände erschlaffen und unsere Knie erlahmen zu lassen. Wie immer in unserem irdischen Wandel der Weg auch sei, lasst uns auch in dunklen Tagen, in den Tagen der Prüfungen und der Versuchungen, den Herrn im Glauben vertrauen, das geschieht durch Stille sein. In dem Augenblick, wo der Herr uns zur Seite nimmt und wir verstehen seine Absicht nicht, fangen wir an, unheilig zu reden. Ist ganz klar, ganz normal. Für ein sündliches Gotteskind. Aber das ist nicht der Wille des Herrn. Der Herr möchte, dass wir seine Absichten erkennen und dann stille über uns werden und stille bleiben. So lange, bis der Herr mit uns zum Ziele gekommen ist. Ist er mit dir schon in dieser Frage zum Ziele gekommen? Der Herr Jesus will das. Wer ist's denn, der es nicht will, was Gott möchte? Der Psalmist redet und sagt, der die Nationen zurechtweist, sollte er nicht strafen? Er, der Erkenntnis lehrt, und zwar den Menschen, glückselig der Mann, sagt das Wort weiter, den du züchtigst, Jehova, und den du belehrst aus deinem Gesetz. Psalm 94, Vers 10 und 12. Und wer sind wir dann, wenn wir die Züchtigungen des Herrn missachten? Sind wir dann auch noch glückselig? Ich meine nicht. Wer die Glückseligkeit verwirft, kann es nicht für sich verbuchen, es zu besitzen. Er verwirft's ja. Verwerfen heißt hinauswerfen. Zum Fenster in die Mülltonne. Ja, glückselig der Mann! Den mit den Züchtigungen auch die Belehrungen des Herrn zuteil werden. Und Geschwister, wer die Züchtigungen des Herrn annimmt, ist auch nicht vom Herrn belehrt. Das ist das Nächste. Soll sich niemand etwas einbilden, denn bei Gott zählen Einbildungen überhaupt nicht. Und dann fährt der Apostel fort und machet gerade Bahn für eure Füße. Wozu denn das? Ist denn das wirklich so wichtig? Die Schrift fährt fort, auf dass nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Das ist die Absicht Gottes. Jesus will die Heilung, jedes Einzelne. Darum ist er als Heiland in diese Welt gekommen, um dich und mich zu retten und zu heilen. Wenn wir Vergebung unserer Sünden haben durch das Blut des Lammes, sind wir nicht allenfalls gleich heil. Dann ist unsere Seele gerettet, du hast recht. Aber damit sind die Schäden meines Lebens außerhalb des Wandels mit Gott längst noch nicht heil. Und ich glaube, solange wie wir auf dieser sündlichen Erde wandeln, haben wir und bedürfen wir dieser Heilung. Den Umgang und der Wandel in einer sündlichen Welt bedingt Heilwerden, Heilung. Oh, unser Weg mag rau und dornig sein, den wir hier auf dieser Erde zu gehen haben. Aber er muss gerade verlaufen, darum geht es. Hier sagt's das Wort, gerade Bahn. Oft muss ich mich vor dem Herrn über die gekrümmten Wege der Gläubigen demütigen. Interessant ist, die krumme Wege gehen, erkennen's noch nicht einmal, dass ihre Wege krumm sind. Nur zu leicht irren sich die Schafe, kommen vom Wege praktisch ab und nehmen dadurch Schaden. Schaden in der Ewigkeit. Warum? Weil die Schafe so dumm sind, die können nur von ihren Augen bis zum Gras blicken. Und wenn dann nicht auf die Hirtenstimme geachtet wird, dann nehmen sie Schaden. In 1. Mose 22 finden wir ein ganz bekanntes Kapitel und da lesen wir in Vers 13, da war der Witter an seinen Hörnern festgehalten. Verstehen wir, an den Hörnern. Die Hörner. Wir müssen etwas zu den Hörnern sagen. Die Hörner, auch die unseren. Die halten uns fest. Die nehmen uns die Freiheit. Und welch ein großer Schaden in der Beziehung zur Ewigkeit kann daraus hervorgehen, wenn wir uns festhalten lassen durch die eigenen Hörner. Die Hörner sind die Punkte, mit denen wir andere stoßen können, uns zum Schaden. Der Teufel mag sagen, du bist eine gesegnete Person. Der Herr Jesus sagt's umgekehrt. Die Hörner sind Gegenstände des Widerstandes. Davon müssen wir ausgehen. Und diese Widerstände, die oft Gläubige vom geraden Weg abbringen. Kein Abweichen zur Rechten noch zur Linken darf bei uns gefunden werden. Die Wege des Herrn sind und bleiben gerade. Und wenn er, unser Herr, uns führt, dann führt er uns auf Bahnen der Geradheit, steht in Sprüche, Kapitel 4, Vers 11. Bahnen der Geradheit, nicht Bahnen der Krümmung, steht nichts von in der Bibel. Und als die Philister die Lade Jehovas, die sie geraubt hatten, auf einen neuen Wagen setzten. Wir lesen das alles, was hier jetzt gesagt wird. Und zwei säugende Kühe, es wird auch da drin geredet, deren Kälber zu Hause sie eingesperrt hatten, vor den Wagen spannten. Ja, wir müssen richtig lesen, unter der Leitung des Geistes Gottes. Da lesen wir, da gingen die Kühe geradewegs. Gerade Wege. Auf dem Wege nach Bet-Semes. Auf einer Straße gingen sie und dann, sie wichen nicht zur Rechten noch zur Linken. In 1. Samuel 6, Vers 10 bis 12. lesen wir das. Das ist die Art, wie Gott führt. Das ist die Art, wie Gott führt. Nicht ja und nein. Und was aber ist, wenn Gläubige nicht die geraden Wege des Herrn gehen und den eigenen Gedanken dienen? Ich behaupte jetzt nicht, sondern ich sage nur beinahe, ich rede auch nur von mir. Beinahe bin ich gehalten zu sagen, ob Kühe geistlicher sein können als Kinder Gottes gelegentlich. Ich stelle hier nur eine Frage heraus, weil die Bibel hier von den geraden Wegen uns Mitteilung machen, die Kühe gingen im Auftrage des Herrn. Und sind Kinder Gottes nicht im Auftrage des Herrn? Warum fällt es eigentlich den Kindern Gottes so schwer? Warum machen sie sich so unendlich viel Mühe, gerade Wege zu gehen? Weil ihre Herzen ungebahnt sind. Weil für sie unerkannte Sünde Raum gelassen worden ist. Nie eine Reinigung der gekrümmten Wege im Herzen vollzogen wurde. Gott führt geradewegs so, sagt die Schrift, dass Einfältige nicht irre gehen nach Jesaja 35,8. Sobald sieglose Gläubige den Willen des Herrn tun, dann liegen gerade und gebahnte Wege vor ihnen. Wie wichtig ist es darum, wie die Schrift in unserem Textwort sagt, gerade Bahn für unsere Füße zu machen, damit sie nicht vom Wege abgeraten. Und der Feind, der ist immer dabei. Nicht nur bei den Philistern damals, bei den Kühen. Er ist immer dabei, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und wenn wir, die wir dem Herrn gehören, nicht wachsam über uns selbst sind, wir haben vielleicht die Eigenschaft, wachsam zu sein. Aber da liegt schon wieder die Hand des Feindes damit im Spiel. Wachsam für andere, nicht wahr? Und nicht wachsam für uns. So können wir sicher sein, dass er Gelegenheit findet, uns von dem Wege des Herrn abwendig zu machen. Das muss nicht im Atheismus sein. Das ist in den Dingen, in denen wir Zeugnis zu sein haben. Und der Petrus, der hat das ganz messerscharf erkannt. Der warnte in seinem zweiten Brief die Gläubigen, Kapitel 2, Vers 15, vor solchen Gläubigen, die den geraden Weg verlassen haben, sagt er hier. Und abgeirrt sind, indem sie den Weg Balaams nachfolgten, des Sohnes Besors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Nicht empfing, er liebte ihn nur. Das war schon genug. Ungerade Wege zu gehen. Sind wir frei von der Gefahr des Abweichens und des Abirrens in verkehrte Dinge und Entscheidungen? Sind wir etwa in dem 20. Jahrhundert, in dem wir leben, den Verdrehungen Satans nicht mehr ausgesetzt? Ich meine doch. Hat etwa der Feind, der Listige, aufgehört, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Nie. Der wird es einmal. Aber davon redet Gottes Wort von späteren Zeiten. Locken uns etwa keine Ungehorsams und Balaams Wege, kein Geld Balaaks, keine Menschenehre, keine Weltlust, kein eigenes Ich? Wir alle stehen den Versuchungen zum Ungehorsam durch Trug, durch Eigenwillen und Fleischesverhalten der Welt nicht gefeit gegenüber. Der Herr aber kennt die uns drohenden Gefahren und mahnt uns, machet gerade Bahn für eure Füße. Unser Blick gehört demzufolge dem Ziele dieser Bahn und nicht dem Nächsten. Das sind schon wieder gekrümmte Wege. Sonst haben wir scheele Augen, wenn wir das tun. Wenn Gott uns sein Ziel, Christus, vor Augen stellt und wir verwechseln das und gucken auf den Nächsten, was uns gar nicht erlaubt ist. In der Rennbahn unsere Augen vom Ziel weg auf andere zu richten. Wir haben das ja vor 14 Tagen hier gehört. Das Herz Gottes ist erfreut, wenn unsere Lippen Geradheit reden, sagt Sprüche 23, 16. Nicht allein nur um unserer eigenen Füße willen sollen wir gerade Bahn machen. Es gibt auch Lahme unter Gottes Volk, und Gott gedenkt hier der Lahmen. Er sagt, machet gerade Bahn für eure Füße, auf dass nicht das Lahme, und da wollen wir hin, das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Lahmheit darf nicht mit Schwachheit verwechselt werden. Das sind zwei grundverschiedene Begriffe, auch im Leben der Gläubigen. Gottes Volk mag schwach sein, aber von Gott her ist es nicht lahm. Ich sage von Gott her. Was du dir als Lahmheit alles erlaubst, ist ja sowieso nicht nach Gottes Gedanken, sondern nach den eigenen. Aber von Gott her sind wir nicht lahm. Nein, nein. Zwar können Schwachheit und können Krankheit die Ursachen für Lahmheit sein. Manche Kinder Gottes wurden sogar durch Schwachheit lahm. Auch das gibt es. Weil sie sich nicht vom Worte Gottes nährten, sondern von ihren eigenen Gedanken oder von den Gedanken anderer. Wachstümlich blieben sie dann geistlich zurück und verkümmerten bis hin zur Lahmheit. Andere wurden krank, wie das Neue Testament sagt, an Streitfragen und Wortgezänken. Sie lieben diese Dinge, die Gott verboten hat. Dadurch werden sie lahm in geistlichen Dingen. weil sie nicht beitraten, wie die Schrift an dieser Stelle sagt, den gesunden Worten der Lehre. Ja, wenn man die nicht kennt, kann man ihnen nicht beitreten. Die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, sagt Paulus. Mephiboset, der Sohn Jonathans, beachten wir jetzt, wird jetzt interessant. Der wurde lahm durch einen Fall. Der fiel wo runter? Und zwar fiel er durch die Dummheit seiner Amme, eines anderen Menschen. Und diese Amme, die aus Furcht vor David floh. Diese Amme Mephibosets kannte das Herz des David nicht. Verstehen wir? Wer das Herz des himmlischen David nicht kennt, Jesus, befindet sich auf der Flucht vor Gott und bringt andere noch zu Fall. Beispiel Mephibosets. Statt sich dem himmlischen David, damals dem David, dem König Israels, anzuvertrauen, ging sie ihren eigenen Gedanken nach, und wer eigenen Gedanken nachgeht, geht auch eigene Wege. Wege des Eigenwillens, und dem Kneblein ward es zum Verhängnis für sein ganzes Leben. Welche Warnung darin auch für jeden von uns, dem Herrn zu vertrauen und sein Wort im Glauben und Gehorsam zur Schrift zu erfassen, nicht zu unseren Gedankengütern. Wir finden aber auch Lahme in der Heiligen Schrift, die von Geburt aus lahm sind. Und zwar Apostelgeschichte 3, 2 und 14, 8. Da wird uns von Lahmen von Geburt aus mitgeteilt. Und da ist man gehalten zu sagen, diese Lahmheit von Geburt an sei hoffnungslos. Aber diese Lahmheit wurde durch die Kraft des Namens Jesu geheilt. Das wollen wir uns mal mitnehmen in den Alltag. So wie im Leiblichen ist es auch im Geistlichen. Auch hier gibt es Seelen, die von Geburt und heute von Wiedergeburt an lahm sind. Das gibt es. Die Geburt wird nicht in Frage gestellt. Aber auch nicht bei manchen ihre Lahmheit seit Wiedergeburt in geistlichen Dingen. Auch das können wir nicht in jedem Falle absprechen. Und zwar wurde ihnen nie ein klares Wort des Evangeliums bis in ihre Herzen hinein verkündigt. Da ist nicht das Evangelium dran schuld, wenn's in den Ohren hängen bleibt. Nun, hier im Leiblichen schicken wir solche zum Ohrenarzt, müssen Spülungen gemacht werden. Aber was sollen wir im geistlichen Sektor tun? Wo sind die Augen, die Ohrenärzte, die ihnen geistliche Spülungen verabreichen? Zwar erfasste ihr Glaube den Heiland der Sünder, aber ohne Wort und ohne Lehre über all die lange Zeit ihrer Entwicklung wandelten sie verkrüppelt und lahm. Es war ja gesagt, dass Schwachheit und Lahmheit nicht das Gleiche sind. In 3. Mose, Kapitel 21, Abvers 18, wird Lahmheit als ein Gebrechen bezeichnet. Ein Gebrechen ist Lahmheit. Welches den damit Behafteten als Sohn Aarons von gewissen Segensvorrechten ausschloss. Durch Geburt gehörte er zur heiligen Priesterfamilie und durfte durch Gottes Gnade das Brot seines Gottes von dem Hochheiligen und vom Heiligen essen. Das war ein Nachkomme Levis mit Gebrechen, mit Lahmheit. Aber zum Vorhang durfte er wegen seines Gebrechens nicht zum Altar nahen. Sein Gebrechen schloss ihn nicht vom Essen, dem Teilhaben aus, wohl aber vom Herzutreten und vom Darbringen der Opfer und des Brotes aus. Dieses Schattenbild lässt ganz, ganz viel Licht auf das Gebrechen der Lahmheit in geistlicher Hinsicht fallen, also heute. Jedes Kind Gottes ist gleich den Söhnen Aarons in das heilige Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott wohl annehmlich, durch Jesum Christum nach 1. Petrus 2,5. Einbezogen. Das Gebrechen der Lahmheit kann ihre Zugehörigkeit zum Priestertum nicht aufheben. Das nicht. Ebenso wenig, wie es die Verwandtschaft der Söhne Aarons gebühren konnte. Sie sind Priester durch die Geburt und wir durch die Wiedergeburt. Und dürfen essen, damals, von dem heiligen Brote und wir essen vom himmlischen Brot, Jesus. Und doch gehen sie ihres gebrochenen oder ihres Gebrechens wegen entgehen sie eines köstlichen Vorrechtes, nämlich des priesterlichen Dienstes in Heiligkeit der Darbringung geistlicher Schlachtopfer, der Opfer des Lobes und der Anbetung verlustig. Geistliche Lahmheit reicht in der Anbetung nicht dazu, dass diese Dinge Gott ehren. Das ist die Quintessenz aus der Geschichte. Das Schattenbild des Alten Testaments belehrt uns diesbezüglich solches reichlich. Mit einem Gebrechen behaftet und belastet, durften Aarons Söhne nicht zum Vorhang und nicht zum Altar kommen. Gott hätte kein Wohlgefallen daran gefunden. Gebrechen hindern auch heute die Kinder des Lichts. vor dem Vater als rechte Anbeter zu erscheinen. Und ihn die Anbetung und Opfer des Lobes darzubringen. Das ist die Perspektive Gottes. Die menschliche Gedankenperspektive mag anders sein. Das interessiert nicht, was Menschen darüber denken. Uns interessiert die Lehre des Wortes. Und die redet eindeutig über diese Frage. So reich wie Gottes Gnade mit dem Lahmen ist, ihr Verlust in der Beziehung zur Ewigkeit ist dennoch groß. Der arme Lahme in Apostelgeschichte 3 konnte von liebenden Händen bis hin zu der schönen Pforte getragen werden. Aber weiter kam er nicht, wie man ihn trug. Und dann sah er die Priesterschar. Und dann sah er die Israeliten, die mit der Priesterschar hineingingen in den Tempel. Das sah er. Mit Freimütigkeit in das Heiligtum eintreten, das sah er. Aber er konnte nicht ins Heiligtum eintreten, wegen seines Gebrechens. Durch sein Gebrechen war er gebunden an den Ort, wohin man ihn gelegt hatte. Lahme sind Gebundene. Geistlich Lahme sind geistlich Gebundene. Und draußen wartete er, der Lahme. Er wartete auf solche, die ihm kleine Mitteilungen überbrachten. Von solchen, die ins Heiligtum hineingehen konnten mit Freimütigkeit. Er wartete auf kleine Mitteilungen, Brosamen, die vom Tische der Herren fielen. Aber den vollen Segen Gottes empfing er nicht. Wie auch heute geistlich Lahme. Niemals die Fülle der Darreichungen in Brosamen heruntergefallener Bröcklein. Niemals die Erfüllung finden. In welcher Gestalt und in welcher Form sich diese Gebrechen auch in irgendeiner Weise zeigen mögen. Das Fleisch hat kein Recht zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Aber wie kostbar ist es, unseren Herrn als Hohenpriester und Fürsprecher zu kennen. Ihn, der helfen und Lahme heilen kann und heilen will. Für unsere Hilfe hat der Herr etwas geschaffen. Für die Hilfe aller Lahmen in geistlicher Richtung hat Gott etwas geschaffen. Er hat, ja, wir lesen das und machen uns gar keine Gedanken darüber. Er hat einen ganz bestimmten Thron aufgebaut. Das ist der Thron der Gnade. Der ist für die Lahmen da, in erster Linie. Lasst uns darum mit Freimütigkeit hinzutreten, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 4, 16. Erlöst uns nicht von all den Bindungen und Gebundenheiten, die uns lahm machen. Was uns fesselt und festhält. Er befreit uns auch von den damit verbundenen Sorgen. Lahmheit hat immer Sorgen im Gefolge. Er befreit uns auch uns von allem Leid. Denn geistliche Lahmheit hat immer Leid im Gefolge. Und dadurch, durch den Thron der Gnade, den Jesus, der Sohn Gottes, für die Seinen aufgerichtet hat, wir ins Heiligtum eintreten können, wie die Schrift sagt, mit Freimütigkeit. Und unsere Herzen dann überströmen, weil wir nicht draußen vor der Pforte stehen müssen. Und dann diese Anbetung in Glückseligkeit suchen und finden dann die Größe der Herrlichkeit seiner Liebe im Opfer für uns. Das ist Anbetung. Der Herr will, dass alles Lahme geheilt werde. Ob wir es glauben oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich sage nur, der Herr will, dass das Lahme geheilt werde. Er, der Herr, der einstmals alle Lahmen, die zu ihm kamen, heilte, der heilt sie heute noch. Es sollte keine geistlich Lahmen mehr geben. Sie sind nicht in der rechten gebührenden Weise zum Herrn Jesus gekommen. Sie mögen zum Tempel gehen. In der letzten Konsequenz ist das Anbeten Gottes geistlich Lahmer ein Verweilen draußen vor der Pforte. Und wir sollen dem Herrn Werkzeuge sein. Wie wichtig ist es darum, und jetzt wissen wir, warum es geschrieben steht, gerade Bahn zu machen, auf dass das Lahme geheilt werde. Leider wissen heute geistlich Lahme gar nicht, dass sie lahm sind. Das ist das große Notproblem. Der Mangel an Verbindung zum Herrn Jesus wird dabei offenbar. Wer nicht Verlangen nach Heilung hat, der bleibt lahm. Möchten wir, liebe Geschwister, nicht nachlassen, in Geduld den Weg eben und gerade zu machen, wie es uns geheißen ist. Damit, wozu? Damit das Lahme geheilt werden möchte. Amen.